Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt.
Meine Fresse, ist das
lang ist es her.
Boah, ey.
Ja,
ich glaube, so lang war das echt noch nie.
Das stimmt. Nach 180 gefüllten Seiten und 57.925 Wörtern melden wir uns auch mal wieder persönlich zurück, um die Epstein-Reihe vorerst zu einem Abschluss zu bringen. Wollen wir die letzten drei Folgen zu diesem Themenkomplex jetzt nochmal gemeinsam durchsprechen und natürlich auch hören, was Pia zu all dem zu sagen hat. Die hat nämlich, was ich da nach draußen geblasen habe, fleißig mitverfolgt und ganz, ganz viele Stichpunkte gemacht,
genau,
wie ich sehe. Wir fangen an mit Epstein Eisberg 1, Wege zur Macht und erste Anschuldigung.
Da haben wir ja schon auch drüber gesprochen. Das war ja die Folge quasi, in der wir noch Gesprächspart hatten.
Genau, genau. Kurz zur Erinnerung, hier stand vor allem der Non-Prosecution-Deal im Vordergrund, der aber auch in den späteren Folgen dann nochmal aufgegriffen wurde. Genau, da hatten wir bereits nach der Folge drüber gesprochen.
Und auch geurteilt.
Und auch geurteilt. Ja. Und eigentlich, also ich habe dem auch nicht mehr wirklich was hinzuzufügen, außer dass ich es eben jetzt in der Rückschau nochmal absurder finde, dass Epstein ja eigentlich absolut nichts Nachweisliches in seinem Leben geleistet hat, was ihn irgendwie dazu befähigt hätte, das Vermögen millionenschwerer Menschen zu verwalten und was für ein Rattenschwanz.
Und auch der Non-Prosecution-Deal ist für mich mit Folge und Folge und Folge immer absurder geworden.
Ja.
Also auch das, ich finde die Tragweite. Also wir
Stimmt,
haben darüber
einer
schon
sehr
gesprochen.
Frühen Entscheidung. Ne?
Genau,
die
Tragweite konnte man noch nicht sehen. Nee. Und das hat sich auch unter der Spitze des Eisbergs sozusagen verborgen. Mhm. Ich habe mir das auch nochmal, steht nochmal in meinen Stichpunkten, weil ich eben finde, wir müssen das nochmal klar machen. Ich glaube, das ist auch im ersten Gespräch schon klar geworden. Aber genau, die Reichweite der Folgen und die Reichweite dessen, was das auch über die Wichtigkeit der Opfer und über die Bedeutsamkeit von Leben
aussagt. Und wie das gegeneinander abgewogen wird.
Das ist, finde ich, nochmal wichtig. Darüber werden wir, glaube ich, auch in vielen Punkten gleich noch reden. Mhm. Auch gerade über die Bedeutsamkeit von einzelnen Leben und Schicksalen und so weiter im großen ganzen Zusammenhang.
Ja.
Und genau. Also wir müssen reden.
So, wir müssen reden.
Aber Non-Prosecution-Deal, das an der Stelle, können wir einen Haken dran machen.
Genau.
Ich finde nur, es ist nochmal wichtig zu sagen, wie die Bedeutung ist mir erst auch in den weiteren Folgen nochmal klar geworden.
Mir auch, ja. Das war da noch gar nicht abzusehen eigentlich. Genau, und deswegen habe ich die Folgen ja auch fortlaufend irgendwie gemacht, weil es halt echt so eine Eisbergstruktur einfach.
Genau.
Dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter zum Epstein-Eisberg Part 2, Epstein didn't kill himself. Hier ging es vordergründig um Epsteins Tod nach seiner zweiten Verhaftung in einer Gefängniszelle und die Spekulationen rund um die Umstände seines Todes.
Und ja, aber auch um die erste Verurteilung noch.
Stimmt.
Also das ist auch noch was, da möchte ich unbedingt noch mal kurz rein, weil das nämlich tatsächlich der erste Punkt ist, der mich zum Thema, ehrlich gesagt, zum Thema Patriarchat nochmal führt und so.
Mhm.
Weil da einfach so deutlich wird, es ist wirklich so krass, dass mächtige Menschen, ja, jetzt einfach mal Menschen zusammengefasst, also in dem Fall ein Mann, von seinen eigenen Kreisen zu seinem eigenen Wohl verschwiegen wurde. Also gedeckt wurde im großen Stil. Wir haben was über elitäre Dinner in Long Beach gehört, wo in seinen eigenen elitären Kreisen der Name Epstein nicht erwähnt wurde gegenüber Journalisten, um ihn quasi unter dem Deckmäntelchen der Privatheit zu halten, damit das jetzt ihm nicht, wahrscheinlich auch damit die nicht damit in Verbindung gebracht werden oder whatever, aber er durfte weiter partizipieren. Das hat ihn niemand ausgeschlossen, im Gegenteil.
Er wurde weiterhin eingeladen
und
war gern gesehener Gast.
Sehr gern gesehener Gast und seine eigenen Leute haben ihn beschützt.
Ja. Da ist ja aber auch die Frage, nur aufgrund seines Einflusses oder hatte er tatsächlich was gegen die Leute in der Hand oder gegen einen Großteil der Leute, die da anwesend waren, eben durch irgendwelche Aufzeichnungen oder so aus seinem Haus.
Du meinst, dass sie alle Teil seines Systems waren? Gut möglich.
Ja, nee, also dass Epstein junge Frauen oder Mädchen an viele dieser Leute, die da partizipiert haben, vermittelt hat und das vielleicht nachweisen konnte. Also es steht ja auch immer wieder im Raum, auch wenn natürlich also publik noch nicht wirklich belegbar ist, dass es zu irgendwelchen Erpressungen gekommen ist oder so. Oder sind die einfach alle so abgefuckt, dass keiner sich da mal irgendwie mit den Opfern solidarisiert hat und mal gesagt hat, ey, wenn der auf der Gästeliste steht, bin ich raus.
Selbst wenn das welche gesagt hätten, wäre es wahrscheinlich nicht ins Gewicht gefallen.
Ja, dann hätte man selbst wahrscheinlich einfach wegbleiben können.
Dann hätte man einfach sagen können, ich bin halt nicht mehr dabei. Und alle sie denken sich, ja, dann ist er halt nicht mehr dabei. Hauptsache der große, der große Macker, der Dagobert Duck, Epstein ist noch dabei und kann noch Einfluss und Macht und Geld
geben.
Irgendwie
vor allem,
geben.
Ja,
genau.
Klar. Ich glaube auch, also vor allem aufgrund irgendwelcher Förderungsgelder oder so, wird er wahrscheinlich nach wie vor geladen worden sein.
Genau.
Und das ist halt mir halt eben so unbegreiflich in der Rückschau, dass er diesen Einfluss hatte, obwohl er, wie gesagt, nachweislich nichts in der Hand hatte, was ihn dazu befähigt hätte.
Du meinst rein studienabschlussmäßig oder dass er irgendwie Know-how oder sowas gehabt
hätte? Also wirklich, was hat ihn dazu befähigt, sich mit den größten Denkern dieser Zeit irgendwie an...
Aber das ist ja sowas, ich finde, das ist sogar, für mich ist das total nachrangig, weil das, was er gemacht hat, ist einfach, also wie das hinterher war, ob der da jetzt das Know-how hatte oder nicht, keine Ahnung. Am Anfang war das einfach wahrscheinlich fake it till you make it. Und dann hat er es halt irgendwie gemacht. Und mich interessiert überhaupt gar nicht, ob der, wie der in die Taschen der Leute gekommen ist. Was ich halt viel krasser finde, ist, dass er über so viel Einfluss verfügt hat, dass er eben danach, dass weder gegen ihn aufbegehrt wurde, also dieses, ich kann das nicht mehr, dieses verurteilte Männer, verurteilte Straftäter, die immer noch in ihren elitären Kreisen verkehren dürfen, die ganz normal dahin zurückkehren dürfen, wo sie waren, ist alles gar kein Problem. Ich kann es nicht mehr sehen. Und dann auch noch ihren Weg weitermachen, wir haben es ja dann gesehen. Das ganze System ist ja viel größer geworden in den Folgejahren.
Oder auch jetzt, also Konsequenzen bleiben bislang aus.
Ja.
Also auch andere betreffend.
Allein, da springen wir jetzt kurz in der Zeit, weil das habe ich mir thematisch nochmal in, also habe ich mir thematisch zu diesem Punkt dazu geschrieben. Die Geschichte mit dem Beitrag über Prinz Andrew, der nicht gesendet wurde vom ABC, um es sich mit dem Königshaus nicht zu verscherzen, ist genau das gleiche Prinzip. Ja. Es ist genau das gleiche Prinzip. Machtvolle Positionen schützen dich per se. Und wenn du dann noch ein Mann bist, und ich sage das ganz bewusst, und es ist mir vollkommen egal, welche Männer uns in die Kommentarspalte scheißen, wenn du dann noch ein Mann bist, dann bist du ganz sicher. Und das ist, sieht man an Trump und an allen möglichen Konsorten. Ich finde das wirklich, wirklich, wirklich richtig scheiße. Und es macht mich unfassbar wütend, dass das so war. Auch in diesem Fall. Es macht mich unfassbar wütend. Diese Machtposition, die einen per se einfach vor dem Untergang schützt, obwohl man ein Arschloch ist und obwohl man Dinge tut, die nicht, wirklich nicht rechtens und moralisch höchst verwerflich sind. Absolute Vollkatastrophe. Ein Armutszeugnis.
Ja.
So bitter.
Das macht einen auch so ohnmächtig.
Und ich werde dann so sauer, weil ich kann ja überhaupt nichts machen. Ja. Ich kann nichts machen. Ja, was soll ich machen? Ich teile in meinen Instagram-Stories Dinge. Cool.
Ja, aber man fühlt sich halt, ja, es ist willkürlich, man fühlt sich ausgeliefert.
Total. Und diese Ungerechtigkeit ist einfach himmelschreiend. Sie ist himmelschreiend. Und sie wird im Laufe der Folgen immer, immer deutlicher. Immer deutlicher, wie wenig Gewicht die Stimmen der Frauen haben, die damals teilweise noch Mädchen waren. Es gibt keine minderjährigen Frauen, das möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Es waren Mädchen. Und ich habe übrigens auch wohlwollend registriert, dass du immer wieder minderjährige Mädchen gesagt hast und nie minderjährige Frauen.
Ja, da habe ich
das
hab sehr
ich mir gedacht,
drauf
das habe ich mir gedacht, aber ich finde es halt einfach nochmal wichtig, das zu sagen.
Ja.
Es waren noch Mädchen. Und später dann...
Dann Frauen.
Dann Frauen. Mhm. Und wie wenig Gewicht das hat. Das sieht man schon an dem Non-Prosecution-Deal.
Ja.
Das sieht man an so vielem an dieser Geschichte.
Ja. Wie viel Aufwand irgendwie in Kauf genommen wird, um einen Täter zu schützen und wie wenig Aufwand betrieben wird, um mutmaßlichen Opfern zuzuhören.
Und Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Und das ist nämlich auch noch so eine Sache, wo ich einfach nochmal auch appellieren möchte, weil mich diese ganze Nummer mit der Unschuldsvermutung rasend gemacht hat in letzter Zeit. Dieses Ganze, bevor da nicht recht gesprochen wurde und sonst irgendwas.
Ja.
Eine Frau, es mag Ausnahmen geben. Es mag Menschen geben, die, um sich zu profilieren, irgendwas in der Öffentlichkeit behaupten. Und in den allermeisten Fällen möchte ich einfach sagen, Frauen sind keine irrationalen, irren Wesen, die aus Jux und Dollerei sich öffentlichem Shitstorm und Morddrohungen aussetzen. Sie tun das nicht, weil sie irgendwie Fame oder öffentlichkeitsgeil sind, sondern weil Dinge gesagt werden müssen. Und dann kommt immer dieser Satz, ja, man muss dann aber abwarten und sonst irgendwas. Okay, ich will nur in den Raum stellen, man sieht es an Epstein, man sieht es an Trump, man sieht es an diversen anderen Leuten, auch aus der deutschen Popkultur, die wieder im Fernsehen sitzen, obwohl was dran war.
Ja.
Und sie kommen zurück in ihre Position. Sie kommen zurück, deswegen... Lasst mich in Ruhe mit der Unschuldsvermutung. Wenn das so ist, dann wird auch das bewiesen werden, dass der Mensch unschuldig ist. Okay, der wird dann wieder zurückkommen, weil selbst die Schuldigen zurückkommen.
Das ist da, und vor allem, aber das ist ja auch dieses Ding, nur weil etwas juristisch nicht haltbar ist. Also die Abwesenheit von etwas bedeutet nicht, dass es nicht existiert.
Du meinst die Nicht-Beweis, also dass da kein Beweis ist, was der schwarz auf weiß etwas beweist, bedeutet nicht, dass es nicht passiert ist.
Nur weil etwas juristisch nicht nachweisbar ist, heißt es nicht, dass es nicht stattgefunden hat. Jurismus bewegt sich nun mal in gewissen Schranken, die natürlich auch vor Verurteilung schützen sollen. Das ist ein schwieriges Thema.
Ganz schwer.
Vor allem bei gewissen Straftaten, wenn es irgendwie um Betäubungsmittelgesetz geht, also wenn K.O.-Tropfen verabreicht werden oder mutmaßlich verabreicht wurden oder was weiß ich, das lässt sich ganz, ganz, ganz schwer nachweisen. Und da gerät dieses System eben hier und da an seine Grenzen. Aber ich finde, das heißt halt nicht automatisch, ja nee, dann Unschuld.
Ja.
Also juristisch mag es das bedeuten, weil keine Verurteilung stattgefunden hat.
Es ist einfach... Es gibt heutzutage andere Möglichkeiten in viel vielfältiger Hinsicht, Straftaten zu begehen. Und das Gesetz ist daran noch nicht angepasst. Das bedeutet aber nicht, dass diese Straftaten nicht existieren.
Ja.
Punkt.
Genau.
So. Und das Missverhältnis, das ist das Ding. Wir müssen über das Missverhältnis zwischen Täterschutz und Opferschutz sprechen.
Ja.
Da ist ein riesiges Missverhältnis da. Der Täterschutz ist meinem Erachten nach viel höher gewichtet als der Opferschutz.
Das zeigt sich allein darin, dass die ganzen Opfer mit ihren Namen, mit ihren Gesichtern überhaupt an die Öffentlichkeit treten müssen, damit ihnen überhaupt irgendeine juristische Instanz zuhört, während die ganzen Täter in irgendwelchen Akten geschwärzt werden.
Ja, genau. Und für die gilt auch die Unschuldsvermutung. Für die gilt immer die Unschuldsvermutung.
Ja.
Mhm. Cool. Ja, also ich habe mich auch gegraut vor dieser Folge, ehrlich gesagt, weil ich einfach eine wütende Frau bin im Moment.
Mhm.
Ich wache im Moment wütend auf, Leute. Und zwar fast jeden Tag.
Ja, ich war auch, ich bin froh, dann jetzt nach dieser Folge auch ein bisschen Abstand zu dem Thema gewinnen zu können.
Ja.
Aber das macht was mit einem und auch mit der Haltung von jemandem dieser Welt und wie sie funktioniert gegenüber.
Genau.
Das kann ich nicht leugnen.
Genau, und das ist halt auch, ich finde, an diesem Fall Epstein und jetzt nochmal wirklich zurück auf diesen Punkt, dass er wieder zurückkommen konnte in seine Kreise, dass eine Gefängnisstrafe, eine Verurteilung nicht gereicht hat, damit man ihm den Rücken kehrt. Das auch nochmal zu dem. An diesem Fall sieht man sehr schön, was damit gemeint ist, wenn Leute Männer als Begriff generalisiert verwenden für ein System, was missbräuchliche Männer schützt. Das sieht man an diesem, es geht nicht darum zu sagen, Männer sind scheiße. Wenn ich sage, wir müssen über Männer reden, dann meine ich natürlich nicht einzelne Männer in meiner Umgebung. Mhm. Ich möchte es einfach nur nochmal aufgreifen. Das ist vielfach in den Medien, aber es wird immer, wir müssen es öfter sagen. Es geht um ein System, was Täter schützt und das sind nun mal in den meisten Fällen Männer. Punkt. Mhm. Und es geht um ein System, was Täter schützt und Opfern nicht genügend Raum einräumt. Und das sieht man an diesem Fall par excellence. Das muss man einfach so sagen.
An der Stelle habe ich aber auch noch eine andere Kritik. Und das betrifft, würde ich fast sagen, also bis auf wenige Ausnahmen, uns alle.
Ja.
Das sehe ich an den Zahlen und weiß ich nicht. Es hat... Als ich angefangen habe mit der Recherche zum Epstein-Eisberg, hat es kurz darauf einen riesen öffentlichen Aufschrei gegeben. Das Thema war überall.
Mhm.
Und jetzt ist es mucksmäuschenstill. Mhm. Die anfängliche Sensation ist vorbei.
Mhm.
Wir haben uns jetzt alle ausreichend scheinbar daran aufgegeilt. Es interessiert keine Sau mehr. Niemand will es mehr hören. Alle sind des Themas überdrüssig. Das ist ein Fakt.
Du meinst jetzt Epstein?
Ja.
Ja.
Und so verschwindet diese große Thematik, dieser Themenkomplex langsam wieder in der Versenkung. Und deswegen war es mir auch so wichtig, auch wenn ich so viele Nachrichten gekriegt habe, schon wieder Epstein, es einfach knallhart durchzuziehen, egal wie lange es dauert. Und bin mit dieser Pause, weil Leute, wir befinden uns wirklich erst an der Oberfläche. Da ist noch so viel im Untergrund abgelaufen. Aber nur deswegen bin ich mit dieser Pause einverstanden, weil ich es so sehen kann, dass ich jetzt einfach immer mal wieder eine Folge zu dem Thema machen werde, wo wir uns weiter nach unten arbeiten, um diese, um so kleine Erinnerungen daran zu veröffentlichen. So, übrigens, das ist passiert und es gab bisher keine Konsequenzen und überhaupt und niemand spricht mehr drüber. Ja. Und das, glaube ich, meinen viele auch immer, wenn es dann in den Medien heißt, wir sind nicht wütend genug. Wir sind vielleicht kurz wütend, aber dann auch schnell nicht mehr. Und ich kann auf der anderen Seite auch verstehen, dass man sich nicht 24/7 diesen Mindfuck geben kann. Aber irgendwie passiert gerade, glaube ich, genau das, auf das ein ganz, ganz großer Teil der wahrscheinlich Beteiligten spekuliert hat.
Klar.
Dass es irgendwie in der Versenkung verschwindet.
Und es ist auch verdammt anstrengend. Let me tell you, ich habe wirklich im Moment das Gefühl, ich habe keinen Tag, an dem ich nicht wütend bin. Und zwar seit Monaten. Und ich finde es verflucht anstrengend, aber ich kann das nicht mehr, ich kann nicht mehr weggucken.
Mhm.
Ich kann nicht mehr weggucken. Ich kann nicht mehr nicht nachlesen, ich kann nicht mehr nicht recherchieren, ich kann mir nicht mehr nicht feministische Inhalte reindrücken. Und ich habe ja, wie oft haben wir da schon drüber gesprochen? Du kennst mich seit 6 Jahren, habe ich nie gemacht.
Mhm.
Ich kann nicht mehr. Ich will das alles nicht mehr.
Mhm.
Ich bin einfach nur noch sauer. Und diese, und ich finde es toll, dass du diese ganzen Folgen gemacht hast. Das ist nämlich genau der Punkt. Wir müssen das unter die Nase reiben. Menschen mit Reichweite müssen diese Dinge anderen Menschen unter die Nase reiben.
Mhm.
Und wir müssen da hingucken. Und das haben wir hier im Podcast immer schon so gemacht, dass wir auch die unangenehmen Dinge angeschaut haben.
Mhm.
So. Und auch über die unangenehmen Dinge gesprochen haben.
Ja.
Aber.
Ja, aber das scheint so lange cool und willkommen zu sein, solange das gerade das eigene Bedürfnis nach Sensation befriedigt.
Und danach ist es wieder.
Und danach ist es wieder.
Hast du das
egal.
So empfunden mit der Folgenreihe jetzt?
Ja.
Ja.
Also das zeigt mein Postfach ganz deutlich.
Wow.
Leute kommunizieren das ja auch so.
Wow.
Es hat ja sehr lange gedauert zwischen Epstein-Eisberg 2 und Epstein-Eisberg 3, weil der Fall, die Aufarbeitung vom Fall Virginia Giuffre so lange gedauert hat. Dazwischen ist Zeit vergangen und ich verstehe, dass es teilweise nervig und frustrierend ist, weil man wartet auf eine Fortsetzung und dann ist der Upload-Rhythmus unzuverlässig, wobei ich da auch immer noch sagen muss, es ist immer noch eine Ein-Mann-Produktion. Ich glaube,
ja.
Leute können sich nicht vorstellen, wie aufwendig das ist. Und dann habe ich den ersten Teil wieder veröffentlicht und die erste Reaktion, die ich darauf kriege, ist schon wieder Epstein und Smiley mit verdrehten Augen.
Ja, schön. Okay.
Und das spiegelt das so wieder.
Uncool.
Und da geht es mir gar nicht darum, dass es irgendwie meine Arbeit nicht würdigt oder undankbar ist oder keine Ahnung, darum geht's mir nicht. Aber es hat einfach.
Aber uncool ist trotzdem.
Ich war gesellschaftlich so schwer enttäuscht, ja, einfach, dass ich mir denke, wie kannst du, wenn über so ein Thema berichtet und versucht wird, Aufklärung zu betreiben, schon wieder sagen. So wie unreflektiert kann man sein. Ist für mich unbegreiflich. Naja, anyway.
Ich möchte dazu sagen, ich habe deine Arbeit hier sehr gewürdigt und fand die Folgen meisterlich. Will ich einfach nur mal sagen.
Vielen Dank.
Auch einfach von der Aufarbeitung her und auch wieder vom Sounddesign her und so weiter und so fort. Ich fand, es war, ja, ich finde, das muss man würdigen. Ich bin ein bisschen geschockt.
Also darum geht es mir eigentlich wirklich nicht.
Mir aber.
Wichtig ist mir einfach nur, dass Leute das hören und das und verstehen, was da passiert ist. Deswegen habe ich das so detailliert gemacht. Ich möchte, dass Leute verstehen, was da passiert ist und dass sich niemand drum schert,
ja,
und was das bedeutet.
Ja. Und was das in einem systemischen Zusammenhang,
genau,
bedeutet.
Mehr möchte ich nicht.
Ja.
So.
Okay.
Okay.
Amen. Also, genau.
Ja,
Wir gehen mal weiter, würde ich sagen.
Ja,
also ich meine,
kommen wir zum Tod, weil da habe ich noch eine kleine
gerne,
Ergänzung.
Ja. Gerne.
Ja. Ey, ohne Witz, es ist auch wirklich so, ich sehe dieses Gesicht und mir wird physisch schlecht.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Oh.
Nach dem,
ich habe auch seit Januar, ich habe ja Neurodermitis und ich habe seit Januar einen anhaltenden Neurodermitis-Schub. Meine Finger bestehen nur noch aus Blasen. Ich fresse einen Besen, wenn das aufhört, jetzt wo die Recherche zu dem Thema endet.
Ja.
Ohne Witz, dann weiß ich, woran es gelegen hat.
Woran
also,
hat gelegen hat.
Ja, woran hat es gelegen? Also natürlich wird auch, es ist auch erleichternd, dann vorerst jetzt erstmal eine Pause zu haben. Aber gut, kommen wir zu einem erfreulicheren Thema, Epsteins Tod.
Ja.
Kurz nochmal zur Erinnerung, es gibt die offizielle Todesursache des Suizids durch Erhängen. Dann die Spekulation, Epstein sei durch jemanden, der durch seinen anstehenden Prozess befürchten musste, öffentlich als Täter innerhalb dieses Komplexes entlarvt zu werden, ermordet worden. Und die Prison-Swap-Theorie, die besagt, dass Epstein ausgetauscht und sein Tod inszeniert wurde, während er irgendwo auf dieser Welt sein Leben weiterfristet. Wobei man sagen muss, dass es bislang absolut keine Anhaltspunkte dafür gibt, die dieses Szenario irgendwie bekräftigen würden, außer ein paar KI-generierte Bilder, wo er angeblich irgendwo gesichtet worden ist.
Das habe ich mich halt auch gefragt, ja.
Ja. Also bei der Mordtheorie sieht es ein bisschen anders aus. Es gibt diverse Ungereimtheiten bezüglich der Befunde aus der Rechtsmedizin. Dann wurden im Gefängnis die Sorgfaltspflichten vernachlässigt und einflussreiche Feinde hatte Epstein ja sicherlich genug. Und Tova Noel und ihr Kollege Michael Thomas waren ja in der Nacht vom 9. auf den 10. August 2019 als Gefängniswärter für den Bereich zuständig, in dem Epstein untergebracht war. Beide wurden später beschuldigt, Kontrollgänge nicht durchgeführt und die entsprechenden Protokolle gefälscht zu haben. Und die Anklage lautete dann im Wesentlichen hier Fälschung von Dienstunterlagen, aber dann gab es eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft und die Strafverfahren wurden 2021 eingestellt. Dann haben FBI-Unterlagen jedoch gezeigt, dass die Bank von Tova Noel mehrere Bareinzahlungen als auffällig markiert hatte. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt eine Bareinzahlung von über 5.000 US-Dollar am 30. Juli 2019, also etwa 10 Tage vor Epsteins Tod. Die mehreren Bankeinzahlungen, die vor Epsteins Tod auf das Konto getätigt wurden und von der Bank in einem sogenannten Suspicious Activity Report festgehalten wurden, wurden dann nach der Veröffentlichung der FBI-Unterlagen Grundlage heftiger Spekulationen, in denen eben diskutiert wird, ob Tova Noel die Zahlungen als Schmiergeld erhalten habe, um Hinweise zu vertuschen oder den mutmaßlichen Mord an Epstein überhaupt erst ermöglicht zu haben. Aber auch hier muss man sagen, es gibt bis heute keine öffentlich bekannten Beweise dafür, dass diese Einzahlungen irgendwie im Zusammenhang mit Epstein, seinen Anwälten, mit Verschwörern oder seinem Tod stehen. Die Zahlungen wurden also nie als Bestechungsgelder oder Zahlungen im Zusammenhang mit Epsteins Tod nachgewiesen und auch spätere Untersuchungen konnten keine Verbindung herstellen. Die Information wollte ich dir vorher auf jeden Fall noch geben, bevor wir abwägen, welche Theorie plausibel ist und welche nicht. Hierzu will ich nur schon mal sagen, dass ich glaube, dass $5,000 im Kontext Epstein absolute Peanuts sind.
Mhm, ist nicht realistisch, ne?
Nein. Also will ich dafür machen.
Das ist
niemand.
Eine Schenkung von der Oma gewesen.
Ja, ehrlich. Ja. Also seien es $10,000 am Ende mit allen kleckerweisen Einzahlungen, die es da noch gegeben hat. Come on. Als ob da irgendeiner, als ob so ein, ich will jetzt keine konkreten Namen nennen. Es ist ja auch immer alles mutmaßlich und hätte, wäre, könnte. Aber ich glaube, das sind Beträge, mit denen wird sich da nicht auseinandergesetzt. Vor allem nicht, wenn es darum geht, den Tod von jemandem wie Epstein zu ermöglichen oder zu vertuschen.
Mhm.
Also so viel mal dazu. Ich glaube, da wurde dieser Frau Unrecht getan. Aber jetzt zu deinen Gedanken.
Also ich hatte, ich halte die Frage fest, genau.
Ach so, verdammt.
Also das, ich meine, du kannst da auch gleich drauf antworten. Ja, ja. Ich kann dir auch erstmal so ein bisschen erzählen, was ich mir gedacht habe oder aufgeschrieben habe. Was ich komisch fand, also diese GefängnismitarbeiterInnen, die wurden ja dann verklagt.
Ja.
Und die Grundlage dafür war ja eben nicht rechtmäßig durchgeführte Kontrollgänge, wie du eben gerade gesagt hast, ne? Das fand ich, war ein komischer Kernpunkt für eine Anklage, ehrlich gesagt, um die damit irgendwie in Verbindung zu bringen. Weil eine halbe Stunde reicht, um sich zu erhängen. Sorry, dass ich das so klar sage. Also die haben eine halbe Stunde, das ist, du weißt das. Wenn du ein paar Tage in dem Gefängnis sitzt, weißt du, nachts kommt alle halbe Stunde jemand rum. So, dann geht der seinen letzten Kontrollgang, du weißt, in einer halben Stunde kommt der wieder, alles klar, strikt dran.
Ich glaube aber auch, nicht. Um ehrlich zu sein, dass diese Verurteilung nicht unbedingt im Zusammenhang mit Epsteins
Tod
steht.
Sondern einfach, weil die sich nicht rechtmäßig verhalten
haben. Genau, die
haben
sich einfach rechtmäßig nicht richtig verhalten. Und egal, ob jetzt was passiert oder nicht, fliegt das auf, musst du das bestrafen.
Ja, okay. Ich habe halt gedacht so, wenn es da um unterlassene Hilfeleistung oder sowas gegangen wäre, das macht keinen Sinn.
Aber es wurde sich am Ende ja auch geeinigt.
Ja.
Weil dieses Fehlverhalten eben auch darauf zurückzuführen ist, dass die Arbeitsbedingungen in dieser Institution halt einfach miserabel waren.
Ja, genau. Also ich wollte dich halt fragen, bist du Verfechterin der Mordtheorie oder des Suizids? Oder glaubst du tatsächlich, dass Epstein ausgetauscht wurde? Und zum Austauschpunkt habe ich mich gefragt, also es gibt ja auch dieses Bild, wo er nicht tot aussieht und so.
Mhm.
Ne? Dieses Bild, wo er nicht, also wo auch irgendwie fachkundige Leute sagen, es sieht nicht nach einer Leiche aus und so. Und dann habe ich so darüber nachgedacht, dass das ja auch, also ich weiß nicht, das war 2019, ne? KI ist ja jetzt erst seit ein paar Jahren ein Ding. Und ich habe mich gefragt, wie sehr konnte man denn damals, Photoshop und so gab es ja schon, wie sehr kann man denn Fotos manipulieren? Weil ich finde generell so, seitdem es Gerätschaften gibt und Technik gibt, die es schafft, Fotos zu manipulieren im professionellen Stil, würde ich überhaupt gar nichts geben auf irgendwelche Bilder, die danach auftauchen. Weißt du, was ich meine?
Da muss natürlich die Quelle, wo die herkommen, super krass zurückverfolgbar sein.
Ja. Ja, wobei wir ja in Zeiten leben, wo der SWR oder was da, oder NDR auf jeden Fall öffentlich-rechtliche ein KI-Video posten und sich danach entschuldigen, weil sie nicht gesehen haben, dass es KI ist.
Ja, okay,
also,
das ist natürlich absolut peinlich.
Ja, das ist absolut peinlich, aber das meine ich und das ist jetzt, ne? So.
Ja. Ja, auf die also allerdings aber auch die Frage, wie relevant ist bei dieser Abwägung Suizid, Mord, Austausch jetzt das Foto? Ich würde sagen, nicht außerordentlich relevant.
Ja, doch, bei zum Beispiel dieser Austauschtheorie wäre das ja, ist ja ein Argument dafür, dass das keine Leiche war, die da rausgetragen wurde. Das ist ja ein Kernpunkt der Theorie des Prison Swap.
Ja.
Habe ich zumindest so verstanden.
Aber die Fotos, die diese Prison Swap Theorie bekräftigen, sind halt wenig aussagekräftig insofern, dass man auf diesen Bildern eben überhaupt nicht beurteilen kann, ob das jetzt Epstein ist oder nicht.
Ich verstehe, aber das ist ja trotzdem die Grundlage. Okay, also darauf will ich ja hinaus.
Mhm.
Von dieser Theorie nehmen wir Abstand, nehme ich an.
Also generell muss ich sagen, ich bleibe bei der Suizidtheorie.
Auch trotz der Befunde, die es da gab?
Das ist das Einzige, was mich stutzig macht.
Ja.
Dass halt auch wirklich, also renommierte Rechtsmediziner mit viel Berufserfahrung sagen,
das kann
so da
nicht
sind so ein paar Dinge, die sind untypisch. Auf der anderen Seite denke ich mir, bei älteren Menschen kann dieser Schildknorpel vielleicht doch mal brechen. Und
auch nichts ist ja im Leben irgendwie immer exakt.
Genau, also Aussagen, die mit immer oder nie im Zusammenhang stehen, sind halt einfach meistens falsch.
Ja.
So, weil so funktioniert das Leben nicht. Und ja, es gibt einige Abers, was diese Suizid- oder die offizielle Suizidvariante betrifft. Und die erkenne ich an und die lassen mich zweifeln, absolut. Mhm. Aber ich muss sagen, ich bin auch einfach der Verschwörungen überdrüssig.
Ja, das verstehe ich total.
Auch davon habe ich die Schnauze voll.
Das verstehe ich sehr.
Und ich nehme großen Abstand davon, irgendwas davon weiter zu befeuern, weil ich habe immer das Gefühl, da wird sich dann voll drauf gestürzt und das wird dann in allen Einzelheiten zerlegt.
Und alles, was wichtig ist.
Und alles, was wichtig ist, rückt total in den Hintergrund.
Du hast recht.
Und wie gesagt, ich sehe, was seltsam an den Umständen seines Todes ist. Muss aber auch sagen, was für mich das Hauptargument für den Suizid ist, das ist, dass ich es absolut on character finde. Ich musste total an Jack Unterweger denken, der sich ja auch suizidiert hat.
Weil
als er keinen Ausweg mehr gesehen hat und so doch irgendwie die Kontrolle zurückerlangen wollte. Und das sehe ich zu 100% bei Epstein auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also und ich sehe vor allem auch nicht die Möglichkeit, fehlende Wachgänge hin oder her, jemanden im Gefängnis so einfach umzubringen und dann, dass es am Ende so aussieht wie ein Suizid durch Erhängen und danach musst du irgendwie noch alle möglichen Leute schmieren, damit keiner in dieser ganzen Kette an Menschen, die da ja irgendwie involviert sind, in diesem Prozess des Leiche finden, Leiche untersuchen, abtransportieren, rechtsmedizinische Untersuchung, Bestattung. Ich glaube, es ist einfach verdammt schwer.
Das ist schwer, aber da möchte ich trotzdem vehement widersprechen. Ich bin mir sicher, dass das möglich ist.
Es ist bestimmt möglich.
Ganz sicher.
Aber ich glaube, es wirkt auf mich nach einer sehr, 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 sehr großen Herausforderung, die gerade, wenn ein Fall so viel, wenn ein Fall so viel Aufmerksamkeit erregt, schwierig zu vertuschen wäre, aber es guckt ja keiner genau hin.
Das ist das Ding.
Ja, sehe ich auch irgendwie absolut.
Und es haben auch, warum sollte es, wenn während Epstein zu Epsteins Lebzeiten haben unendlich viele Menschen von ihm profitiert, obwohl er ein Arschloch war. Was hindert irgendein anderes Arschloch daran oder wen auch immer, andere Leute von sich profitieren zu lassen und alle halten dicht, genauso wie bei Epstein auch. Mhm. Also ich bin kein Anhänger dieser Verschwörungstheorie, überhaupt nicht. Ja. Ne? Ich will nur damit sagen, das ist durchaus möglich.
Ja, aber auf der anderen Seite reicht die Vertuschung dann anscheinend doch nicht weit genug, dass das FBI sogar irgendwelche Einzahlungen in bar über 5.000 Euro dokumentiert. Sowas kommt dann doch wieder an die Öffentlichkeit. Dann denke ich mir, wäre nicht auch irgendwas
Hast
anderes?
Hast du recht, na klar. Aber ja, das weiß man nicht.
Unter diesen vielen Leuten, wo dann Korruption und so eine Rolle spielt, scheint es doch hin und wieder Institutionen und Instanzen zu geben, die ihren Job ernst nehmen und gut machen wollen.
Mhm.
Wie damals der Polizeichef in Palm Beach, der den Fall überhaupt erst weiter ans FBI gegeben hat, weil er eben gemerkt hat, okay, hier stimmt was nicht.
Ja, also ich bin auch bei dir, ne? Ich möchte da auch wirklich gar nicht gegenreden.
Und
aber manchmal muss man
sagen,
ja auch trotzdem einfach
Abwägen
austauschen.
Und so macht voll keinen Sinn. Und deswegen sind wir auch hier. Wir wollen uns jetzt darüber austauschen. Und ich muss auch sagen, es ist mir vollkommen egal. Hauptsache, der Mensch ist tot und er kann, in diesem Fall muss ich es leider sagen, Hauptsache, dieser Mensch ist tot und er kann keinen Schaden mehr anrichten. Er wurde einfach unschädlich gemacht, weil ich glaube,
von sich selbst.
Entweder von sich selbst oder, wie gesagt, es ist mir wirklich aufrichtig egal.
Ja.
So. Ja.
Ach, ich hätte ihn ja so viel lieber vor Gericht gesehen.
Ja?
Klar.
Auch hinterher hätte er sich da auch wieder irgendwie rausgewurstelt, weiß ich. Er hätte mich nicht gewundert. Okay. Was sind deine 2 Cent?
Das sind meine 2 Cent. Ich bin total bei dir. Also ich bin total bei dir in Bezug darauf, dass ich keinen Bock mehr auf Verschwörungstheorien habe. Mir ging es jetzt eher darum, einfach nochmal argumentativ auszutauschen, was da so für und dagegen spricht und so weiter. Dich auch nochmal drauf anzusprechen, was hältst du von den Befunden der Gerichtsmedizin und so. Ich finde auch, es ist in Character, weil sein System ist aufgeflogen und dann lohnt es sich nicht mehr. So.
Ja.
Leben im Knast lohnt sich nicht.
Ja.
So.
Und ihr kriegt mich nicht. Ich werde vor euch nicht vor Gericht Rechenschaft ablegen und mich erklären und gestehen.
Ja,
und
genau.
Und vor allem, er hat vorher halt auch noch wirklich dafür gesorgt, dass die Opfer möglichst wenig Schadensersatz bekommen können, indem er sein Testament geändert hat.
Ich habe mich jetzt so ein Gedanke zwischendrin, mich auch gefragt, er könnte die Beamten auch selber schmieren lassen haben, damit die nicht gucken kommen.
Ja, ja, klar.
Also so, damit er seinen Suizid in Ruhe machen kann. Also nicht jemand von außen, der irgendwie Epstein umbringen wollte oder
nicht,
so.
Ganz ehrlich, noch nicht mit $5,000.
Nee, klar, nicht, hast du recht. Ja.
Also.
Ich habe auch keine Ahnung letzten Endes, aber ich will auch, denke auch, es ist egal. Es ist jetzt, wie es ist. Er hat sich seiner Verantwortung final entzogen und daran ist nichts mehr zu ändern. Punkt.
So ist es.
Genau.
Okay. Bist du bereit für Epstein Eisberg Part 3, der Themenkomplex oder der Fall Virginia Joffrey?
Ja.
Der sich ja wiederum in drei Teile teilt, aber die habe ich jetzt nicht noch unterteilt.
Nee, ich habe auch nichts unterteilt. Mhm. Mir sind natürlich verschiedene Dinge sehr stark irgendwie aufgefallen, wo ich auch wieder dachte, ich würde so gerne, wir wissen nichts über die Kindheit von Epstein, ne? Und ich weiß, wir sagen das so oft, aber das ist Fakt. Das ist wirklich Fakt. Das ist kein, ja, ist mal so, oder ja, doch, wahrscheinlich schon, gibt es Ausnahmen und so, ne? Haben wir auch schon gesehen, aber ich würde Stein und Bein darauf schwören, dass Epstein eine lieblose Kindheit hatte.
Ja.
Da würde ich meinen Arsch drauf verwetten.
Ich glaube auch, dass Virginias Eindruck.
Ich fluche heute viel, ne?
Ja, ist okay, man muss auch mal fluchen.
Sauer.
Ich würde auch meinen Allerwertesten darauf verwetten,
nett gesagt,
dass Virginia Joffrey mit ihrer Einschätzung zu 1000% recht behält. Dass irgendwo in Epstein ein zutiefst emotional vernachlässigtes Kind schlummert.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja.
Und spannend finde ich, dass, also das fand ich halt so aussagekräftig, dass sie den ins Bett gebracht hat, Mann. Das ist das war so krass für mich.
Mit dieser Fürsorge.
Ja, wirklich.
Aspekt.
Dieses komische, der wollte dann irgendwie
beruhigt
nur
werden.
Beruhigt werden.
Und seine
Ruhe.
Ich
mir denke, Bruder, was ist das denn? Ja, und das hat mich eben zu diesem Gedanken geführt, dass da nicht viel los gewesen sein kann mit Liebe und Unterstützung und so. Bringt mich übrigens auch nochmal zum Thema Patriarchat zurück. Diese ganzen Boomer, denen gesagt wurde, dass Jungs nicht weinen, wo die Eltern aufgehört haben, ihre Kinder zu umarmen ab einem gewissen Punkt, weil sich das für Jungs nicht schickte und sowas. Das ist der Grund für diese ganze Scheiße, die auch diese ganzen Männer in Machtpositionen in diesem Alter gerade verzapfen.
Mhm.
Anerkennung, Anerkennung, Anerkennung. Und zwar um jeden Preis. Und dann in eine Machtposition zu kommen mit einer Psyche, die eigentlich Fratze ist.
Ja.
Schön.
Ja.
Ist toll. Ist ganz toll.
Mhm.
Ja. Das fand ich richtig, richtig krass. Aber da haben sich ja auch mit Maxwell und Epstein zwei gefunden. Ne?
Ja.
Die ja auch offensichtlich ein enormes Bedürfnis nach Anerkennung gehabt haben muss. Sonst hätte sie das nicht so zielgerichtet bei den Mädchen erkennen können.
Nein.
Die hatte ja ein Radar für Mädchen, die Anerkennung und Liebe brauchen. Und die sich nicht zugehörig und nicht beschützt fühlen.
Und sie stand denen im Nichts nach.
Richtig. Richtig. Mhm. Und sie hat das, also das finde ich auch krass. Das ist wirklich, das ist eine böse Frau.
Man muss auch sagen, also Ghislaine Maxwell ist psychologisch auch wirklich nochmal sehr interessant. Hatte ich auch überlegt, ob man da nochmal eine gesonderte Folge zu macht. Weil ich sage, also sowas sieht man halt selten.
Ja.
Ja, wirklich so eine Strippenzieherin.
Ja.
Und dann aber auch dieser Balanceakt zwischen fürsorglich, mütterlich und auf der anderen Seite
so
halt
zielgerichtet.
Ja.
So zielgerichtet. Diese Balance aus Zuckerbrot und Peitsche, wie man so schön sagt. Diese Push-Pull-Mechanismen, die sie immer angewandt hat, um die Mädchen auch abhängig zu machen.
Ja.
So eine ganz, ganz toxische Muster, die man so auch aus den viel genannten toxischen Beziehungen kennt. Ne? Also das hat mich teilweise wirklich sprachlos gemacht.
Ja.
Das fand ich wirklich richtig krass.
Mhm.
Und dass sie das eben so gespürt hat an denen und auch so ein unglaubliches Gespür für dieses Bedürfnis hatte und was gerade angebracht ist, um die Mädchen maximal in ihre Abhängigkeit zu bringen. So krass.
Ja.
Und eben auch diese wirklich ausgeklügelte Ausbeutung von zum Beispiel jetzt Virginias Bedürfnis nach Zugehörigkeit oder nach familiärer Zugehörigkeit vor allem.
Ja.
Da kann mir keiner sagen, dass das nur intuitiv geschehen ist. Ich habe mich aber gefragt, sitzt sie da und macht sich einen Plan? Oder ist die wirklich so ausgebufft?
Ne, ich glaube, das kommt ihr so.
Boah.
Blöd, also, keine Ahnung, aber.
Das finde ich so krass. Also, ich habe mich wirklich gefragt, haben Menschen, die sowas tun, Pläne, wann sie was tun oder sagen? Oder, also jetzt mal abgesehen von so offensichtlichen Sachen wie zum Beispiel, ich bin stolz auf dich oder wir sind stolz auf dich, was sie ja gesagt haben. Ne? So Dinge, die man von den Eltern gerne hört irgendwie. Das sind natürlich so offensichtliche Sachen, die natürlich hoch manipulativ sind in so einem Moment.
Ja.
Und natürlich auch nicht aus einem aufrichtigen Stolzgefühl entstehen, sondern einfach tatsächlich für Bindung und Abhängigkeit und so. Aber ich habe mich wirklich gefragt, wie machen Leute sowas? Wie macht man sowas? Macht man sich da einen Plan? Ist das aus der Situation heraus? Das finde ich so krass.
Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube fast, dass Leute wie Ghislaine Maxwell dann die sehen dann das Verhalten von ihren Opfern und das verändert sich ja auch über die Zeit. Und da haben die dann bestimmt gewisse Marker, an denen die erkennen, ah, okay, jetzt ist sie so weit, dass wir XYZ machen können.
Ja, also wie so eine Art stufenweise Abrichtung quasi.
Genau, Ne, das ist so, erst lockst du die irgendwie an, bist ganz nett und charismatisch und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du merkst, okay, die Abhängigkeitsstruktur ist aufgebaut so, die ist finanziell komplett von uns abhängig, die hat sonst keinen Ort, an den sie gehen kann.
Ist isoliert
von ihrer Familie, Freunde hat sie eh keine mehr.
Ja.
Jetzt können wir anfangen mit mehr Peitsche als Zuckerbrot oder weiß ich nicht. Und dann wird natürlich ganz strategisch, also wenn das Opfer funktioniert, wird es belohnt. Wenn nicht, dann wird es bestraft.
Ja.
Und dann richtest du dir die Menschen irgendwie ab.
Ich finde es so krass.
Mhm.
Und dann auch noch zu diesem Punkt, wenn wir jetzt schon mal beim Innenleben quasi von Maxwell sind, dann auch nochmal, habe ich mich gefragt, es gab ja vielfach dieses Narrativ von, ja, die können sich doch glücklich schätzen, dass sie, also dieses Victim Blaming 5000, ne, können sich ja glücklich schätzen, dass sie Geld bekommen haben und.
Und was für ein tolles Leben die hatten.
Was für ein tolles Leben.
In was für
und
tollen Häusern die gelebt haben.
Ja, also wirklich so dieses völlig verquere, umgedrehte Bild. Und dann habe ich mich gefragt, meinst du, es gab einen empathischen Teil, in denen so einen letzten Rest, der sich versucht hat, das darüber schön zu reden?
Nee, um ehrlich zu sein, im Fall von Epstein zumindest, dass der wirklich einfach so verdreht im Kopf war, dass der wirklich glaubte, er tut den Frauen etwas Gutes.
Ah, okay.
Da, also bin ich fest
überzeugt. Rettet die von
der
Straße.
Ja, die sollen sich mal nicht beschweren. Vor allem, als ob ein Epstein es für schlimm erachten würde, wenn jemand mit ihm schlafen muss. Das ist nichts Schlimmes, aus seiner Sicht.
Hm.
Ich glaube, der ist so weit weg von sich und dem Rest der Welt. Ich glaube, es ist ein Tauschgeschäft. Und da
einfach
gehen die doch da. Also überleg
und,
mal.
Und
ich
mit
glaube,
dem Wissen, dass sie jederzeit gehen können.
Ich glaube.
In Anführungsstrichen.
Ich glaube auch aus seiner Sicht, warum sollten die gehen wollen?
Okay.
Ich glaube aus seiner Perspektive, also wirklich, der ist ja so weit weg von irgendwelchen menschlichen emotionalen Befindlichkeiten, scheinbar.
Mhm.
Was für ihn bleibt, ist ein komplett sachliches Tauschgeschäft.
Mhm.
Ich bekomme das, ihr bekommt das und weil ich viel zu geben habe, rein materiell, geht ihr gut aus diesem Deal raus.
Mhm.
Ich glaube, mehr, also meine Vermutung. Ich glaube, mehr ist da nicht. Bei Maxwell schwer zu sagen. Ich glaube, auch sie war nicht nur finanziell Wahnsinn und gesellschaftlich wahnsinnig abhängig von Jeffrey Epstein. Ich denke, der Tod ihres Vaters wird ihren immensen Knacks verpasst haben. Danach war er da. Und bei ihr kann ich nicht sagen, ob da noch irgendwelche, ob da wirklich mütterliche Anteile phasenweise in ihr waren. Oder ob da irgendein Anteil ist, der sich manchmal gefragt hat, ob sie das, was Falsches tut. Keine Ahnung.
Die sitzt immer noch ein, ne?
Mhm. Mhm. Bis sie 70 ist, voraussichtlich.
Mhm.
Ja.
Boah, Alter. Die, das war wirklich...
Aber auch da fehlt ja auch Reue und so.
Mir fehlen also die Worte zu dieser Person, weil ich einfach wirklich denke, das ist auch, wir haben nicht so oft böse Frauen hier im Podcast. Das ist wirklich eine
Ja, die gibt's aber.
Ja, die gibt's auf jeden Fall, aber die gibt's halt nicht so oft, ne? Du musst dann schon halt auch spezielle Fälle raussuchen, aber das ist wirklich eine böse Frau. Also, mein Gott. Und auch gerade, dass dann auch kein Umdenken oder Reflexion oder irgendwas stattfindet, das ist so heftig, finde ich.
Da haben sich halt einfach echt zwei gefunden, ne?
Total. Boah, so richtig, so ein Duo Infernale einfach, richtig schlimm.
Ja.
Was ich auch noch krass fand, also ich möchte nochmal so auf Virginias Eltern zu sprechen kommen, ne? Mir hat das ja das Herz zerrissen, diese Schilderung von dieser schönen Kindheit, die so gut angefangen hat. Und ich habe mich gefragt, was hat die Eltern so verändert? Das habe ich nicht begriffen.
Also entweder war sie wirklich früher zu jung, um Probleme zu erkennen. Das hat sie auch selber mal, ich weiß nicht, ob ich das aufgegriffen habe, aber sie hatte selber für sich so reflektiert, dass sie vielleicht auch einfach zu jung war, um die Probleme erkennen zu können. Aber so ein bisschen fing es ja auch wohl an, also zeitlich zumindest wird es so in ihrem Buch eingeordnet mit der Geburt ihres Bruders.
Genau, Skidi.
Weil man weiß nicht, ob die Mutter danach eine Wochenbettdepression hatte. Ja. Und also ne, sie ist dann, hat ja irgendwie angefangen mehr zu trinken. Ja. Und dann ging ja auch irgendwie alles Schlag auf Schlag. Dann hatte Virginia diese Verantwortung für ihren Bruder, die sie aber auch angenommen hat und in der sie auch irgendwie aufgegangen ist in dieser Rolle. Aber dann hat man ihr die wieder entzogen und dann kamen die Übergriffe durch ihren Vater, wovon ihre Mutter ziemlich sicher wusste, was aber auf, also ihrerseits noch viel mehr eben zu Verbitterung geführt hat. Wahrscheinlich.
Mhm.
Einmal gegenüber ihrem Ehemann
und
gleichzeitig auch gegenüber ihrer Tochter.
Mhm.
Mich hat übrigens vieles an Virginias Geschichte, an Amelie Sander erinnert. Auch weil sie eben nach dieser schrecklichen Kindheit und danach ihren Erfahrungen danach auch so aufgrund der Verjährungsfristen so arge Schwierigkeiten hatte, überhaupt irgendwas noch rechtlich geltend zu machen.
Aber da muss ich auch noch wieder sagen, ich habe gerade in der letzten Folge ganz oft gedacht, was für eine krasse Braut einfach, ne?
Mhm.
Auch dieses Aufstehen und zu sagen, so, ich gründe jetzt Stiftungen, Vereine oder whatever und setze mich jetzt ein für Verjährungsfristen und Opferschutz und sowas. Und nach all dem, was sie erlebt hat, auch über diese Missbräuchlichkeit in ihrer Ehe hinweg. Das hat mich übrigens schockiert.
Ja.
Das hat mich schockiert. Das war eine furchtbare Wendung am Ende.
Ist es.
Weil man die ganze Zeit gedacht hat, Mensch, sie hatte doch ihr Glück gefunden. Dann war dann gab es diese Ehe und sowas. Und dann kommt nochmal dieser Knack. Und
das war aber irgendwie auch notwendig, finde ich, weil das hat eben so gezeigt, wie weitreichend Trauma ist.
Mhm.
Sie ist zeitlebens nicht mehr aus diesen Dynamiken rausgekommen.
Ja, total. Und gerade in den prägenden Zeiten.
Ja.
Boah, es ist so heftig. Das ist so heftig. Und ich bin auch wirklich richtig traurig gewesen, dass sie, das ist noch nicht lange her, dass sie gestorben ist. Und das hat mich so traurig gemacht irgendwie.
Und sie hat ja sogar in ihrem Buch kein einziges Mal den häuslichen Missbrauch erwähnt.
Genau.
Das kam mir hinterher erst raus durch ihren Tod und dadurch, dass sie vorher eben ihrer Co-Autorin das mitgeteilt hat und danach irgendwie ein Interview darüber gegeben hat, nachdem die Sache dann eskaliert ist.
Ja.
Mhm.
Da dann auch nochmal die Frage, da können wir jetzt direkt einmal nehmen als Themenabschnitt. Ich war so hin und her gerissen und so irritiert von diesem Tod durch Suizid.
Mhm.
und musste mich immer wieder an diese Aussage erinnern. Ich bin in keiner Weise suizidgefährdet, das sollten alle wissen. Und also dieses Manifest, was sie da geäußert hat, ich bin nicht suizidgefährdet. Dann gab es ja aber in der Zwischenzeit, wenn ich das richtig verstanden habe, das wollte ich nochmal einordnen, einen nachgewiesenen Suizidversuch, den sie auch zugestanden, sie zugestanden hat. Ne?
Man muss ganz klar sagen, sie war nicht suizidgefährdet.
Da zu dem Zeitpunkt.
Wo sie diesen Beitrag veröffentlicht hat. Genau. Aber dann sind Jahre vergangen. Ja. Das Trauma, sage ich mal, hat sich ja auch weiter in ihrem Leben ausgebreitet. Ja. Dadurch, dass es ja auch Zeit braucht, so eine Aufarbeitung. Und dann hat sie körperlich ja auch wahnsinnig abgebaut. Also sie hatte ja diverse gesundheitliche Probleme. Und dann ist es noch im familiären Kontext, als sie noch mit ihrem Mann zusammen war und ihre Kinder bei sich hatte. Selbst dann ist es ja zu zwei Suizidversuchen gekommen. Und um ehrlich zu sein, hätte es diese beiden Suizidversuche nicht gegeben, wäre ich wahrscheinlich ihrer Bitte aus ihrem Post nachgekommen und hätte gesagt, nie im Leben hat die sich umgebracht. Mhm. Glaube ich nicht. Aber da es eben diese beiden vorangegangenen Suizidversuche gegeben hat, muss man leider sagen, dass sich die Dinge da scheinbar geändert haben. Ja. Und auch ihre Familie sagt ja, es war Suizid.
Ja.
Also da ist ja keiner, der irgendwie die Verschwörungen ankurbelt oder so.
Ja.
Es passt halt leider ins Bild. So mit den beiden vorangegangenen Suizidversuchen und eben den Entwicklungen. Ja. Die Trennung von ihrem Mann plus ihr wurden die Kinder weggenommen.
Ja, richtig.
Was für sie, also die Kinder haben ihrem Leben ja auch wirklich Sinn gegeben. Die waren der Motor für alles, was danach in Gang gesetzt wurde, weshalb sie angefangen hat zu kämpfen und warum sie überhaupt den Entschluss gefasst hat, sag ich mal, die Welt für junge Mädchen sicherer machen zu wollen. Und auf einmal ist das alles weggebrochen. Und Suizidalität bedeutet ja auch nicht, dass du jeden Tag abwägst, dir jetzt das Leben zu nehmen. Aber es gab eben Phasen in Virginias Leben, wo diese innere Stimme auf einmal da war, die gesagt hat, du bist nicht wertvoll, die Welt ist ohne dich eine bessere.
Ja.
Und es reicht ja nur ein Augenblick, wo diese Stimme zu laut wird.
Ja, ist richtig.
Wo du die richtigen Mittel zur Hand hast und die hatte sie.
Ja.
Und keiner da ist, der noch rechtzeitig eingreifen kann.
Wann hatte sie erfahren, dass ihr Vater angeblich Geld bezahlt hat an Epstein? Geld bezahlt bekommen hat von Epstein?
Ich kann dir jetzt nicht genau die Jahreszahl nennen, aber sie hat ja lange Jahre noch versucht, sich irgendwie da zu versöhnen.
Ja. Ach so, nach dem Tod des Vaters hat sie das erfahren? Oder vorher?
Nee, vorher.
Vorher. Okay, vorher. Also das lag aber schon eine Weile davor, ne? Also vor den...
Ja, das war nicht kurz vor ihrem Tod, meinst du?
Ja, genau. Ich wusste nicht mehr genau.
Nee, also genau, der Vater lebt ja.
Ach, der Vater lebt noch. Ach nee, Maxwells Vater ist tot, ne?
Ja.
Ich war mit den Vätern durcheinander gekommen.
Nein. Also da hat es ein bisschen Abstand gegeben. Also sie hatte sich mit ihrer Mutter sogar noch versöhnt.
Ja.
Die hat auch irgendwann anerkannt, was damals passiert ist und hat sich dafür entschuldigt. Das hat es gegeben. Das mit dem Vater ist aber vor der Versöhnung mit der Mutter noch komplett in die Brüche gegangen eben. Ja. Dass er da
das
wahrscheinlich
so krass,
irgendwelche
das ist
Zahlungen.
So krass. Das ist was, wo ich auch überlegt euch mal.
Wie dir das den Boden unter den Füßen wegzieht.
Das
ne?
muss wirklich alles wegziehen.
Mhm.
Das muss fast der größte Verrat in diesem gesamten Ding sein. Mhm. Egal, wie dein Vater zu dir war. Das hat mich so schockiert. Das fand ich so schlimm.
Mhm.
Ja, bitter. Bitter reicht nicht. Aber ihr wisst, was ich meine.
um nicht schon wieder zu fluchen.
Ja, eben. Ich schimpfe hier wie ein Rohrspatz die ganze Zeit. Dann gab es noch diese Stelle, wo... Ich so dachte, da sprach so eine gewisse Naivität aus Virginia, die ich übrigens die ganze Zeit spüre, bis zu quasi mehr oder weniger aktuellen Virginia. Ich hatte das Gefühl, sie hatte so eine Unschuld an sich irgendwie. Also so, ich, so dieses, das reichte auch noch bis in die, also verstehst du, was ich meine?
Auf,
ich kann das gar nicht.
Auf, ich finde das gerade ganz, ganz rührend, dass du das ansprichst. Ich gucke, ob ich es eben auf die Schnelle finde. Im Buch ist ein Vorwort von ihrer Co-Autorin, das eben posthum von ihr veröffentlicht wurde, wo sie eben erklärt, wie es zu Virginias Tod kam und was davor passiert ist und so. Und sie schreibt unter anderem über Virginia: Obwohl sie im Laufe ihres Lebens so viele unaussprechliche Grausamkeiten erleiden musste, verschloss sie nicht ihr Herz, sondern zeigte Offenheit und Liebe, wann immer es möglich war.
Mhm.
Und genau das ist ja das, was bei dir auch scheinbar dann angekommen ist.
Also so habe ich das empfunden, dass es immer so, ich hatte so das Gefühl von einer, ja, ich habe immer dieses Mädchen gesehen, egal wie alt die war im Laufe der Erzählung, bis irgendwann, als sie angefangen hat, aktivistisch zu werden und dann Aufklärungsarbeit betrieben hat und so weiter. Und das ging so weit, dass ich mich gefragt habe, sie hatte ja noch diese Fehlversuche mit den Journalisten. Und dann gab es, oder diese Fehlversuche, du weißt, was ich meine, diese schlechten Erlebnisse mit Journalisten. Und dann gab es diese eine Stelle, als das FBI bei ihr angerufen hat und sie gedacht hat, dass das Leute von Epstein sind, die sie aushorchen wollen. Das war auch sowas, wo ich gedacht habe.
Nee, den Gedanken verstehe ich.
Nee, aber den verstehe ich auch. Aber naheliegender wäre für mich doch gewesen, dass das Journalisten sind, die irgendwas aushorchen wollen. Das war für mich so, das finde ich viel naheliegender, weil sie hatte sich ja da komplett losgesagt. Also ich meine, für sie wird das andere naheliegender gewesen sein. Aber dann war das so, dann habe ich erst gedacht, ah ja, okay, dann sind die Journalisten wohl wohlwollend mit ihr gewesen. Und dann kam, Tagebucheinträge wurden veröffentlicht ohne Zustimmung. Und ich dachte mir, sie hat diese Gedankengänge, die Virginia hatte, finde ich total interessant, weil die halt so tief blicken lassen. Die Beeinflussung durch Epstein war so extrem, dass naheliegende Schlussfolgerungen, wie zum Beispiel, könnten es vielleicht Journalisten oder Reporter sein,
zugelassen wurden,
die
sondern,
irgendwie an der Rechtmäßigkeit vorbeiarbeiten, gar nicht aufkamen.
Ich glaube, ich hatte halt auch irgendwo geschrieben, dass Epstein halt, also als er dann plötzlich tot war, dass es für sie so schwer greifbar war, weil er auch in den Jahren, nachdem sie da aus dem System ausgebrochen war, eine immer präsente, dunkle Bedrohung war, die irgendwie diffus ihr Leben überschattet hat. Und ich glaube, das zeigt sich halt in solchen Momenten.
Total, total. Ich fand es war so, ich dachte so, ja, klar, kann gut sein, weil er ist ja auch immer gegenwärtig gewesen für sie. Aber was ist denn mit Leuten, die einfach wirklich eine Information von dir haben wollen, die sie irgendwie verwerten können? So, ne? Und hinterher war es dann ja auch so leider, dass das da nicht rechtmäßig und nicht nach Pressekodex definitiv
nicht immer,
nicht gearbeitet wurde. Ne? Also nicht
im
immer,
Fall von Julie K. Brown schon.
Ja, genau. Ja. Und dann zum Thema, das ist so ein bisschen, jetzt geht es so in die Richtung des Endes meiner Stichpunkte, weil ich ganz, ganz oft an die Debatte um Rammstein und Till Lindemann denken musste, in Bezug darauf, dass immer wieder der Satz gefallen ist, hätten ja gehen können. Sie hätten ja gehen können.
Oh mein Gott, da habe ich gleich auch
und
noch einen kleinen Rant zu.
Jeder hat ja einen freien Willen und sie können ja gehen. Und
man hat sie ja nirgendwo angekettet.
Man hat sie nirgendwo angekettet.
Ich glaube auch, da besteht noch ein grundlegendes Missverständnis, dass ich gleich mal, also das werde ich gleich noch mal in aller Deutlichkeit aus dem Weg schaffen. Aber
ja, genau. Also das so, also komm da gerne direkt dazu, weil ich habe im Grunde nicht viel mehr zu sagen. Also ich wollte einfach nur sagen, ich habe immer wieder dran gedacht, dieses, sie hätten gehen können. Sie haben ja von etwas profitiert. Da, also weißt du, diese ganzen, sie waren ja auf der Backstage-Party, da war ja Profit auf der einen Seite.
Sag's
das
ruhig,
ist ja alles
Victim-Blaming,
cool und,
Schuldumkehr.
Genau. Und
die Scham und die Verantwortung muss die Seite wechseln.
Ja.
Mich hat ein Kommentar erreicht. Ihr braucht nicht anfangen zu suchen. Wenn das hier veröffentlicht wird, werde ich ihn bereits gelöscht haben, weil ich nicht möchte, dass der Verfasserin mit dass die Verfasserin mit irgendeiner Form von Hass oder unkonstruktiver Kritik begegnet wird. Oder?
Ich glaube, das ist eine Premiere.
Das ist eine Premiere.
Wir haben noch nie einen Kommentar in der Show vorgelesen.
Das stimmt. Außer Zuhörereinsendungen.
Ja, ja, nee, klar.
Ja, leider keine schöne, zumindest meiner Meinung nach. Ich lese kurz vor. Das Problem ist meiner Meinung nach, dass die Damen alle brav mitgedackelt sind, bis ihnen aufgegangen ist, dass sie sauber verarscht wurden und nur als Betthäschen gedient haben. Das ist natürlich schwierig, weil sie mit Aussicht auf Ruhm, Karriere, Geld freiwillig mitgemacht haben. Sie wurden ja nicht kreischend und weinend auf die Insel gezerrt. Hier wird es für die Justiz schwierig. Moralisch ist das natürlich nicht zu diskutieren, aber juristisch gibt es da Probleme. So. Mhm. Dazu möchte ich gerne etwas sagen, weil dieser Kommentar wunderbar einen Gedanken widerspiegelt, der mir im Laufe der Recherche und auch darüber hinaus, zum Beispiel eben auch beim Thema Till Lindemann, immer wieder begegnet. Sinngemäß wird hier nämlich unterstellt, die Frauen seien freiwillig mitgegangen. Sie seien nicht schreiend auf eine Insel verschleppt worden, sie hätten Geld angenommen, also sei die Sache kompliziert. Ich dachte, ich hätte das in den Folgen ausreichend hervorgehoben, aber scheinbar scheint dieses Missverständnis sehr hartnäckig vorzubestehen. Deswegen nochmal in aller Deutlichkeit. Die Frage ist nicht, sind diese Mädchen freiwillig in ein Auto gestiegen? Sind sie freiwillig in ein Flugzeug gestiegen? Sind sie freiwillig in ein Haus gegangen? Die eigentliche Frage lautet, haben sie freiwillig dem zugestimmt, was danach mit ihnen passiert ist? Und da muss man,
und zwar laut.
Und zwar laut. Und da muss man ganz klar sagen, nur weil jemand irgendwo mitgeht, Geld annimmt oder einem Erwachsenen vertraut, bedeutet das nicht automatisch, dass er damit in jede weitere Grenzüberschreitung eingewilligt hat. Gerade im Fall Epstein ist es unerlässlich, sich das Machtgefälle immer wieder vor Augen zu führen. Wir sprechen hier nicht von Begegnungen auf Augenhöhe, sondern von einem Multimillionär mit Anwälten, Kontakten, Privatjets, Villen und einem ganzen Netzwerk erwachsener, äußerst einflussreicher Menschen um ihn herum. Und auf der anderen Seite standen sehr junge, teilweise minderjährige Mädchen, die aus sehr schwierigen Verhältnissen kamen, Geldsorgen hatten, nach Anerkennung suchten oder einfach nur das Gefühl haben wollten, dass sich endlich mal irgendjemand für sie interessiert. Und genau diese Verletzlichkeit wurde gezielt von Epstein und auch von Maxwell ausgenutzt. Und aus diesem Grund spielt die Frage nach der körperlichen Gewalt oder körperlichen Gegenwehr auch rechtlich oft überhaupt keine Rolle mehr, auch wenn viele Menschen ihr noch diese übergeordnete Rolle zuschreiben, denn weder sexueller Missbrauch noch sexuelle Nötigung und Menschenhandel auch nicht setzen voraus, dass ein Opfer schreit, kämpft oder versucht wegzulaufen, auch nicht im juristischen Sinne. Nochmal zur Erinnerung. Erstens, sexuelle Handlungen gegen den erkennbaren Willen sind strafbar. Seit der Reform des Sexualstrafrechts 2016 gilt in Deutschland das sogenannte Nein-heißt-Nein-Prinzip. Der zentrale Paragraf 177 StGB stellt sexuelle Handlungen gegen den erkennbaren Willen einer Person unter Strafe. Es muss also nicht mehr nachgewiesen werden, dass das Opfer körperlich gekämpft, geschrien oder sich massiv gewehrt hat. Entscheidend ist, ob die Handlung gegen den erkennbaren Willen erfolgte. Dieser Umstand führt das Argument, wenn jemand nicht gezwungen oder verschleppt wurde, war es freiwillig, also komplett ad absurdum. Zweitens, sexuelle Nötigung setzt nicht zwingend körperliche Gewalt voraus. Paragraph 177 StGB erfasst ausdrücklich Situationen, in denen Täter die eingeschränkte Fähigkeit eines Opfers ausnutzen, einen freien Willen zu bilden, dazu zählt auch Minderjährigkeit, die psychische Zwangslagen ausnutzen, Drohungen einsetzen, Überraschungsmomente ausnutzen oder andere Formen von Druck und Abhängigkeit schaffen. Körperliche Gewalt ist immer nur eine von mehreren möglichen Tatvarianten und keine Voraussetzung dafür, dass eine sexuelle Handlung strafbar wird. Drittens, Minderjährige können in ihre eigene sexuelle Ausbeutung rechtlich nicht wirksam einwilligen. Der für den Epstein-Komplex der wahrscheinlich wichtigste Punkt. Viele der Mädchen waren 14, 15 oder 16 Jahre alt Und selbst wenn eine Minderjährige Geld annimmt und quote-unquote brav mitdackelt, bedeutet das rechtlich nicht automatisch, dass sie in sexuelle Handlungen oder gar in ihre eigene sexuelle Ausbeutung eingewilligt hat. Wir wissen aus der Psychologie, dass Menschen auf Bedrohung nicht nur mit Kampf oder Flucht reagieren. Es gibt auch das Erstarren, Anpassen oder das sogenannte Fawning, also den Versuch, die Situation zu überstehen, indem man dem Täter gefällt oder dessen Erwartungen erfüllt. Und gerade bei Minderjährigen treten diese psychologischen Mechanismen besonders deutlich zutage. Ein Kind kann rechtlich nicht in seine eigene sexuelle Ausbeutung einwilligen. Deshalb ist die Frage, ob ein 14- oder 15-jähriges Mädchen Geld angenommen hat, für die moralische und rechtliche Bewertung
vollkommen irrelevant.
Überhaupt nicht entscheidend. Also, um das hier nochmal in aller Deutlichkeit hervorzuheben, die Vorwürfe gegen Epstein und sein Netzwerk lauten nicht, dass Karriereversprechen gebrochen wurden, sondern dass junge Menschen gezielt angeworben, manipuliert, abhängig gemacht und anschließend sexuell ausgebeutet wurden. Und genau deshalb haben Gerichte, Staatsanwälte und Geschworene diese Frauen nicht als gescheiterte Karrieresuchende betrachtet, sondern als Opfer eines Systems, das auf Macht, Manipulation und Ausnutzung von Verletzlichkeit aufgebaut war. Das eigentliche Problem im Fall Epstein und generell oft bei Sexualdelikten ist, dass Recht und Beweisbarkeit oft sehr weit auseinanderliegen. Deshalb haben die Staatsanwälte im Fall Epstein versucht, nicht nur die einzelnen Taten nachzuweisen, sondern Muster und ganze Strukturen zu erkennen. Und die haben sich hier eben sehr wohl beweisen lassen, zum Beispiel durch zahlreiche Opfer mit ähnlichen Schilderungen, Flugprotokolle, Kalendereinträge, Telefonnotizen, Zeugenaussagen von Angestellten, diversen Fotos, finanziellen Unterlagen,
E-Mails
und Aussagen von Personen, denen die Opfer bereits damals davon erzählt hatten, was ihnen widerfahren ist. Also nochmal, nur ja heißt ja und hier ist ganz sicher niemand brav mitgedackelt, bis sie irgendwann gemerkt hat, dass sie hinsichtlich ihrer Karrierechancen beschissen wurde. Ich hoffe, das ist jetzt bei jedem angekommen. So, dann hoffe ich, haben wir das geklärt und können die Epstein-Files vorübergehend schließen. Wir werden auf das Thema wieder zu sprechen kommen und wenn ich euch damit auf den Sack gehe, ist mir das egal. So. Wobei das wahrscheinlich, das hören jetzt wieder nur die Leute, die es nicht betrifft, weil die hören es ja.
Ja, richtig.
So, also Leute, Mundpropaganda ist
ja, ehrlich,
wichtig.
Ehrlich.
So.
So, und
ihr Hausmeister mal ein bisschen,
genau,
damit
das,
wir wieder ein bisschen
müssen,
auf andere Gedanken
tun.
Kommen.
Also wir müssen es tun und
ja,
wir
ich
möchten
möchte auch
es tun.
Nicht wütend aus dieser Folge
Nein,
scheiden.
Auf gar keinen Fall. Also, Leute, ein Grund, nicht wütend zu sein, ist, dass wir auf Tour gehen. Oh, was für eine scheiß Überleitung. Sorry.
Was will man auch machen?
Ja,
ne?
Ehrlich, aber ich konnte kam jetzt aus der
schwierig.
Nummer ja nicht raus.
Nee.
Also das ist ja halt so. Ne?
Nein.
Aber wir gehen auf Tour. Wir haben euch einen super spannenden Fall mitgebracht. Wir haben ein kleines Gewinnspiel auf der Tour dabei. Ein witziges. Wir haben...
Ein witziges.
Achso,
wir haben ein winziges.
Nein, ein witziges. So winzig ist das nicht. Nee. Nein. Wir haben jede Menge Spaß und vor allem aber auch super viel Spannung im Gepäck. Ihr braucht keine Sorge haben, niemand geht mit einem schlechten Gefühl aus diesem Abend oder
wird
mit Grusel oder irgendwas. Es wird aber trotzdem sehr, sehr spannend werden.
Mhm.
Und genau, wir sind anzutreffen in mehr Städten als beim letzten Mal und ihr bekommt überall noch Tickets. Und zwar für den 27.10. in München, den 29.10. in Stuttgart, den 5.11. in Leipzig, den 15.11. in Hannover, den 23.11. in Berlin, den 24.11. in Hamburg, am 29.11. in Köln und Finale ist am 3.12. in Frankfurt. Genau.
So ist es.
Wir haben so Bock.
Voll.
Auf diese Tour.
Ja.
Wir freuen uns, wieder auf der Bühne zu stehen. Wir freuen uns, euch wiederzusehen. Kommt vorbei, bringt eure Leute fleißig mit. Wir haben echt noch Platz und freuen uns, wenn ihr zahlreich erscheint.
Ganz genau. Und weil es jetzt an der Zeit ist, dass ihr auch mal wieder ein bisschen Normalität einkehrt und ich euch nicht ewig hinhalten möchte und jetzt auch brav geduldig wart mit
wirklich
diesen Epstein-Folgen, geht es nächste Woche schon weiter mit einem Kriminalfall, der absolut rein gar nichts mit Epstein zu tun hat.
Jawohl.
So. Ich hoffe also, dass wir uns nächste Woche Sonntag wieder hören. Bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.